Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Länderspielpausen-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der normale Kartoffeln, vielleicht sogar auf die 1, rankt Niklas Levinson.
Kommt drauf an, was die Plätze 2 bis 10 sein sollen.
Ja.
Aber normale Kartoffeln sind schon sehr, sehr gut.
Ja.
Man kann sehr viel aus ihnen machen, sie sind die Basis der allerbesten deutschen Gerichte. Von daher, ich kann die Einschätzung von Florian Wirtz zum gewissen Grad nachvollziehen.
Der allerbesten deutschen Gerichte? Aber jetzt haben wir hier, machen wir direkt ein Fass auf. Aber sie sind schon... Ja, sind schon häufig mit dabei.
Nenn ein Top-Tier-deutsches Gericht, bei dem Kartoffel keine Rolle spielt.
Also ich meine, ist ein Gericht quasi das, wie es auf dem Teller kommt, mit Beilagen und allem. Ne?
Muss genau, man so, das fertige, muss man so fertige Gericht.
Ja, okay, also weil bei einem Schnitzel an sich spielt die Kartoffel keine Rolle, aber sie gehört ja auch auf den Teller.
Sie gehört auch auf den Teller.
Du hast schon recht.
In Form von einer Bratkartoffel, in Form von einem Kartoffelsalat, alles ist möglich.
Die Kartoffel ist die Number One Beilage. Pound for Pound, eine der besten Beilagen, die so rumläuft.
Wir müssen ein paar Leute abholen. Denn wir haben ja viele, die uns hören und gleichzeitig auch auf Social Media, zum Beispiel bei Twitter, folgen. Aber nicht alle sind dort. Manche haben sehr gute Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Und die letzte Woche Donnerstagfolge ist ja bekanntlich ausgefallen und die ist ausgefallen, weil ich krankheitsbedingt verhindert war. Jetzt kann man sagen, schon wieder, und ich sage selber auch schon wieder, mal um das einzufangen, ich habe irgendwas verschleppt. Der Arzt meinte, das hat keine medizinische Funktion mehr, das, was ich habe. Der Husten, der Reizhusten, den ich verschleppt, aber keine medizinische Funktion.
Also nur noch auf Hobbybasis.
Auf Hobbybasis, genau. Ich bin also nicht in dem Sinne, dass ich mir anstecken jetzt für dich, der hier mit mir sitzt.
Ja.
Aber ich habe halt da was verschleppt und da muss ich gerade jetzt so einen Inhalator bekommen und die Woche, die jetzt vergangen ist, hat auch schon geholfen. Ich werde heute husten. Seid gewarnt, ich werde husten, aber es geht ganz klar in die richtige Richtung. Und das nur, um euch abzuholen, warum die Folge letzte Woche Donnerstag leider ausfallen musste. Ich lechze sehr nach meiner eigenen Genesung, also auch ich wünsche mir das sehr, dass wir wieder in einen regelmäßigen Modo-Rhythmus kommen.
Aber das haben wir hoffentlich hiermit geschafft, zumindest ist nichts anderes geplant. Was war so los bei dir die Woche?
Also was vor allem los war, ist, ich besitze ja Crocs.
Ja, das hast du seit. Die hast du noch nicht lange, ne? Weil in den letzten Wochen kam dieses Thema häufig auf. Bist du ins Team Croc erst eingestiegen?
Ich bin neu im Team Crocs, auf jeden Fall. Ich bin ganz neu im Team Crocs, aber ich liebe sie sehr.
Team Crockett.
Aber es gibt ja für Crocs so kleine Anstecker, die du so in die Löcher packen kannst.
Das ist richtig, Tuning-Gadgets.
Tuning-Gadgets, genau. Ja. Und laut meiner Freundin heißen die Gibbet.
Okay, ja.
Und ich dachte erstmal. Also ich kenne Gibbet in einem anderen Kontext.
Same, ja.
Okay. Sehr gut, dass wir da schon mal denselben Kontext kennen anscheinend. Und ich hab schwarze Crocs und hab dazu passend einen Gibbet geschenkt bekommen.
Nice, aber schwarze Crocs schon mal gut, ja, gefällt mir.
Ein Orca-Wal. Und ich fand's echt erst sau cool, aber ich bin jetzt in einer Doku auf Orca-Wale gestoßen.
Ja, das hätte ich an der Stelle jetzt auch nicht gemacht.
Und
das sind die meanest Motherfucker im Ozean.
Es ist so krank, wie ungechillt diese Viecher sind. Die sind so uncool, Mann.
Ja.
Also die haben uns ja mit Free Willy und dann diesen ganzen SeaWorld-Dokus.
Die haben uns gebrainwashed wie Sau.
Haben die uns komplett auf die Seite von diesen Orca-Walen ziehen wollen, aber ich glaube, wir waren zu Recht auf der anderen Seite.
Ja, nee, also Orca-Brainwashing ist real, weil Orcas sind natürlich hochintelligente Tiere auch, ne?
Ja.
Und entwickeln Jagdstrategien und gehen natürlich dann auch noch vornehmlich auf liebe Tierchen, so wie Robben und sowas, nicht Alien, sondern das Vieh.
Ja.
Und die Art und Weise, wie die skrupellos jagen, macht mir Bauchschmerzen.
Ein Orca-Wal meinte in der Doku auch, er würde normale Kartoffeln auf die 1 packen.
Ja. Nee, also ich bin dabei. Ich meine, tendenziell bin ich Team Orca. Ich finde, die haben eine gute Lackierung. Ich finde insgesamt.
Ja, die Optik ist brutal.
Ne, die haben wirklich eine gute Optik. Die sind schnell, die sind clever, aber in meinen Augen, lass doch mal die Robben in Ruhe, Mann.
Das Krasse ist, ja, habt ihr beim Fangen früher auch so gespielt? Oder gab es bei euch auch Versteckfangen?
Ja, also schon.
Ich versuche woanders hinzugehen. Gab es bei euch beim Fangen einen designierten Bereich? Wenn man sich in dem aufgehalten hat, war man safe.
Ah ja, das haben wir schon mal diskutiert. Das hieß bei uns Wupp.
Wupp, stimmt. Bei mir war es das Mal.
Und bei Krüger hieß, glaube ich, Haus oder so.
Ja, irgendwie sowas. Aber das haben wir schon mal besprochen.
Übrigens, Krüger, wenn du das hörst, das heißt nicht, dass du nach Hause läufst, während man Fangen spielt.
Ja.
Dann ist zwar auch vorbei das Spiel, aber das ist was anderes.
Und ich finde, wenn so eine Robbe, so eine Seerobbe, auf eine Eisscholle geht, sollte das quasi wie das Haus sein, mal Wupp sein. Mhm. Und man sagt, okay, du hast es geschafft für heute, gut gekämpft.
Chapeau, wir sehen uns morgen.
Chapeau, wir sehen uns morgen.
Ja.
Aber was diese miesen Orcas machen, die schwimmen dann zu dritt auf diese Scholle zu, generieren mit ihren Flossen eine künstliche Welle und spülen die Robbe von der Eisscholle runter ins Wasser.
Ich habe auch schon sogar Videos gesehen, wo die anfangen, mit ihrem Oberkörper als hätten die Beine, weißt du, wo die so anfangen, auf die Eisscholle draufzuspringen und Stücke abzubrechen, habe ich jetzt gerade letzte Woche erst gesehen. Also wirklich, die Jungs sind skrupellos, wenn es darum geht, eine Robbe zu fressen. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, okay. Was hättest du denn gerne noch für deine Crocs? Hast du dich mal umgeschaut im Jibbit Game?
Was ist noch nicht so richtig, aber ich finde alles, was so farblich da reinpasst. Also ich finde Rot wäre ein guter Kontrast. Mhm. Ich finde eine Kirsche zum Beispiel cool. Mhm. Also wie so mit den zwei grünen Stängeln und dann so zwei Kirschen. So als Jibbit fände ich cool. Irgendwas Vampiriges.
Digga, die heißen wirklich Jibbits. Ich habe gerade geschaut.
Ja?
Ja.
Okay, dann ist das ein multifunktionaler Begriff, muss man sagen.
Ich bin ja Freund von, glaube ich, einem Auto von einem gecleanten Croc, weißt du, oder nur gestreamlined. Also quasi, du machst die Löcher auch zu mit so farbigen Dingern, dann ist es einfach ein cleaner Croc. Das ist mein Style.
Das heißt, das ultimative Ziel muss sein, in jedem Loch einen Jibbit zu haben.
So ist es. So, wir gehen rein in diese Länderspielpause. Bevor wir das machen, es gibt ein paar politische Themen zu besprechen. Mhm. Wobei, haben wir noch irgendwas sonst? Nee, wir können reingehen, oder?
Nee, wir können reingehen.
Ich habe eine Frage an dich, Niklas. Und ich will, dass du sie heute beantwortest. Mhm. Wir haben noch ein Länderspiel vor der Nominierung für die Europameisterschaft. Dann gibt es noch zwei Tests unmittelbar vor der
Gegner noch unbekannt, ne?
Nee, Ukraine und Griechenland, glaube ich.
Wie ging das an mir vorbei?
Hab ich mich auch gefragt, als ich vor 10 Minuten nachgeschaut habe. Aber es ist so, dass gegen diese beiden wird noch getestet. Meine Frage an dich ist, Niklas, wenn sich Florian Wirtz kurz vor Kickoff des Auftaktspiels beim Singen der deutschen Nationalhymne umdreht, stehst du dann hinter ihm und gibst ihm und der deutschen Nationalmannschaft Rücken? Entscheide dich jetzt für diese Europameisterschaft.
Ja, ich gebe Rücken.
Ich auch.
Also ich habe es geahnt, dass ich Rücken geben würde, schon im Verlaufe des Samstags.
Ja.
Weil, und das glaube ich, das Gefühl haben wir ja alle oder sehr viele von uns geteilt, dass auch wenn man sich fast ein bisschen dagegen wehren wollte, man eine Lust, eine Vorfreude auf dieses Spiel gegen Frankreich entwickelt hat. Und die Mannschaft hat, da reden wir gleich nochmal en Detail drüber, eine Leistung geliefert, die diese Vorfreude am Leben erhalten konnte.
Ja.
Und dementsprechend, wenn die jetzt nicht komplett reinscheißen sollten am Dienstag, also morgen, dann gebe ich Rücken.
Ich habe auch, es hat sich in den letzten Wochen, fast schon Monaten angebahnt. Wir haben auch off-camera schon ein, zwei Mal gesagt, ich habe auch schon zu dir gesagt, ey, ich glaube, ich gehe all in für die deutsche Nationalmannschaft. Ich gebe denen alles, was ich habe. Und du hast gesagt, der Samstag, der Vorlauf auf dieses Spiel hat sich angefühlt wie der Vorlauf auf ein Länderspiel von vor vielen Jahren. Wie ein Länderspiel, bei dem es um was ging, bei dem wir alle Bock drauf haben. Es hat sich anders als angefühlt als die letzten 2 Jahre. Und ich möchte auch sagen, wenn im Frühsommer bei Rewe die Sticker verkauft werden und ihr die ganzen deutschen Nationalspieler seht, dann guckt mal über die Schulter, ob wir da nicht im Hintergrund stehen. Denn 50+2 gibt der deutschen Nationalmannschaft offiziell Rücken.
Ganz offiziell, das ist hiermit bestätigt. Und ich habe auch drüber nachgedacht, weil wir haben ja in den letzten Jahren auch viel Spaß gehabt an der Position der Häme.
War super.
Hat sehr viel Bock gemacht. Und wir haben es auch machen können, weil wir alle so in dem Wissen geruht haben, wir hatten unseren geilen Sommer, wir hatten 2014, wir hatten den WM-Titel und auch schon gute Sommer davor. Aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe überlegt, wie war das für dich damals, ich war 13 Jahre alt, als die WM 2006 war im eigenen Land, auch wenn es zum Titel nicht gereicht hat. Wie war dieser Sommer für dich? Wie war dieses Turnier? Wie war das, mit dieser Mannschaft mitfiebern zu können? Und es war überragend. Ich habe da wirklich beste Erinnerungen dran an diese Public-Viewing-Ereignisse, an das danach und vor den Spielen rausgehen auf Bolzplätze und Spiele nachspielen oder vorspielen. Das habe ich alles so schon abgespeichert und es gibt ja auch Nachfolgegenerationen. Und mein Punkt ist so ein bisschen, ich wünsche denen, die gerade in dem Alterskorridor sind, dass die es auch haben können.
Ja, it's time. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, ist mein voller Ernst, als du darüber geredet hast, über 2006, weil es für mich auch ein Sommer war, der so prägend war wie, ich glaube, ich komme nicht auf drei andere Sommer, bevor ich 2006 als einen der besten Sommer meines Lebens nenne. Und du sagst es genau das. Es ist einfach wieder Zeit. Und ganz im Ernst, Mann, Deutschland braucht's auch. Das Land braucht eine Nationalmannschaft, hinter die man sich stellen kann, mit der man mitfiebern kann. Und wir reden jetzt gleich über die Leistung, aber zuallererst müssen wir jetzt noch ein weiteres politisches Thema klären. Es ist soweit. Der deutsche Fußball, die deutschen Fußballfans fordern Major Tom völlig losgelöst als Torhymne. Bevor wir darüber reden, will ich es einmal einfangen. Das Ganze ging los bei den Kollegen von Copa TS. Gregor Rühl war das, glaube ich, der das vor Monaten schon mal gesagt hat, warum eigentlich nicht Major Tom als Torhymne. Dann kommt die Kampagne für das neue Adidas-Trikot. Und dort läuft das Lied irgendwo im Hintergrund. Kurz darauf geht es dann los, dass auf Twitter die ersten Edits kommen mit Deutschland-Toren und völlig losgelöst. Und dann bekommt es in den letzten 24 Stunden, unter anderem dank Shoutout Max Kirchi und anderen Usern auf Twitter, so viel Momentum, dass inzwischen zum Beispiel Plättigol, Florian Plettenberg, seine Unterstützung gegeben hat. Und jetzt ist die große Frage, 50 plus 2, sind wir bereit, Grenzen zu überschreiten und sagen, ja, auch wir fordern Major Tom als Nationalhymne für den DFB.
Wir sind ja eigentlich
als Nationalhymne, als Torhymne.
Wir sind ja eigentlich kleine Querulantenwichser.
Wir sind, das heißt, das ist ja das Thema. Normalerweise sind wir die Quertreiber.
Immer wenn etwas von zu vielen gemocht wird, genau, als zu cool gesehen wird, sind wir gerne in der Position, dass wir sagen, wir finden es doch nicht so geil.
Liebe Grüße Jürgen Klopp.
Liebe Grüße Jürgen Klopp zum Beispiel. Und ich muss Folgendes sagen. Also erstmal, ich finde es spannend, weil ich finde, der Hype darum, der funktioniert für mich ein bisschen nach dem Stranger Things Modell.
Ja, okay.
Weil von wann ist dieser Song? Irgendwo aus den 80ern wahrscheinlich.
Ja, Neue Deutsche Welle. Also ich würde sagen, Anfang Mitte 80er, oder?
Und du hast ja eben schon gesagt, Deutschland braucht das. Deutschland braucht irgendwas Einigendes. Und dieser Song ist so eine Gelegenheit, Generationen zusammenzubringen, die entweder in ihrer Erinnerung oder in ihrer Fantasie eine vergangene Zeit nostalgisch verklären.
Ja.
Das ist ja auch das Modell, nach dem Stranger Things funktioniert hat, dass du eine Zeit, die wahrscheinlich nicht so cool war, wie es da aussieht, aber in ein Licht drückst, das eine Sehnsucht weckt.
Ist wie, wenn man irgendwas riecht, was an die Kindheit erinnert und man denkt, das war die beste Zeit und alles war okay, weil man einfach natürlich anders auf die Welt geschaut hat. Ja.
Ich war tatsächlich, als ich jetzt in der Heimat war, waren wir bei meinem Onkel, der im Elternhaus wohnt, also von seinen Eltern und von meinem Vater, und wir waren da mein Opa, der Gärtner war, hatte so einen Arbeitsschuppen, in dem ich seit original 10 Jahren nicht mehr drin war. Mindestens 10 Jahren. Und dann habe ich gesagt, können wir da nochmal reingehen? Der hat den aufgeschlossen, aufgemacht, und es ist der exakt selbe Geruch gewesen, den ich als Kind noch kannte. Und es hat mich so emotional gehittet, das zu riechen. Und das ist genau, was du sagst, das ist so richtig tief in einem verankert. Das ist so ganz, ganz tief drin.
Eine olfaktorische Abenteuerreise, die du da gemacht
hast. War es absolut. Ja. Ich würde Folgendes sagen. Ich finde, der Song an sich taugt nicht als EM-Song.
Nee, als EM-Song nicht. Torhymne.
Genau, weil der Song hat nämlich ein Problem. Das ist eines von diesen Liedern, der hat diese 10 bis 15 saugeilen Sekunden.
Genau, und der Rest ist einfach da.
Ja. Deswegen, es gibt diese Songs, da wartet man so awkward rum, bis diese eine Stelle kommt, dass es geil wird. Aber als Torhymne muss ich ganz ehrlich sagen, macht es doch einfach.
DFB. Es ist eure Chance. Wir wollten diese Aufbruchstimmung, wir wollten diesen Hype. Wie auch immer es jetzt passiert ist, er ist gerade dabei zu entstehen. Wenn ihr das macht, nehmt ihr wirklich ganz Deutschland mit, denn selbst die ganzen Leute, die noch nicht auf Twitter rumhängen, und aktuell schwappt die Major-Tom-Bewegung ja sogar auf die Oldschool-Medien über und wird breiter
ist das Facebook zum Beispiel?
Bitte?
Ist das Facebook zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja. Aber nee, aber auch tatsächlich gibt es, glaube ich, die ersten Plattformen und Newsportale, die so ein bisschen drüber reden. Selbst die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wenn die im Sommer im Stadion sitzen, nicht, dass jetzt Leute das nicht mitbekommen und dann ins Stadion gehen, aber stell dir doch einfach mal auf, jeder singt mit. Ja. Jeder Deutsche singt mit. Du kriegst ja gar keinen deutschen Pass, wenn du dieses Lied nicht kennst.
Ja.
Ne? Jeder würde mitsingen. Und ich sage auch, 50 plus 2 unterstützt die Major Tom Petition. Es gibt übrigens Petitionen, die könnt ihr euch raussuchen, könnt ihr unterschreiben. Aber vor allem könnt ihr auch, slidet dem DFB in die Postfächer. Macht ihnen Druck. Denn wirklich, ich muss auch sagen, es kam ja jetzt, dieser eine Clip ist ja viral gegangen von Florian Wirtz, Tor gegen Frankreich, und damit können wir dann auch gleich ins Spiel reinsliden, wo dann dieser Song losbricht und es knallt.
Es knallt halt total. Wirklich. Also,
weil da singen 60.000 Leute mit im Stadion, wenn das kommt.
100%. Ich glaube auch, das würde richtig knallen. Ich glaube, es könnte richtig gut funktionieren. Und wie gesagt, der Song hat ein einendes Element, weil ich glaube, er kann generationenübergreifend Leute für sich begeistern. Das ist deswegen eine gute Sache. Wir sind total wild unterwegs heute Morgen, aber...
Egal, ich hab noch eine... scheiß drauf, mach, ja.
Was willst du?
Was kann ich erwarten?
Ich hab's mehr
oder weniger gerade auf dem Weg vergessen, als ich gesagt habe, ich habe noch einen Satz dazu. Wird mir wahrscheinlich nachher einfallen, aber wir sind eh schon so ruhig, dass ich nachher einfach mal 45 Minuten zurückgehe.
Ich sag mal was zu Facebook noch was. Wusstest du, dass auf Facebook im Prinzip nur noch Bilder gepostet, KI-generierte Bilder von Omas gepostet werden, die Kuchen backen?
Nein.
Das ist völlig absurd. Ich habe jetzt so einen Artikel darüber gelesen, dass auf Facebook halt diese KI-generierten Bilder total virulent sind von irgendwie Leuten, die sagen, this is my first pizza, look at it. Und dann ist es irgendwie so eine offensichtlich KI-generierte Frau, die eine Pizza Salami gebacken hat. Und das Schlimme ist, die Kommentare sind komplett voll von Boomer-Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, den Unterschied zu erkennen zwischen einem offensichtlich KI-generierten Bild mit einer Frau mit 12 Fingern und der Realität.
Guckt immer auf die Finger, liebe Boomer. Guckt immer auf die Finger bei KI-generierten Fotos. Das können die jetzt noch nicht zur Wahrheit gehört, aber dass ich als jemand, der nun wirklich, wir sind ja nun erste Generation Digital Natives, sind wir einfach. Wir sind die Pioniere. Und Digga, KI wird gefährlich gut jetzt schon innerhalb des ersten Jahres, anderthalb Jahre. Also wirklich, manchmal siehst du Fotos, wo du, oder Videoausschnitte, wo ich wirklich fünfmal gucken muss, um eine, wo ich sage, okay, ich bin mir sicher, das ist KI generiert. Und das ist natürlich gruselig, wenn man da in solche Situationen kommt.
Ich kann es selber noch nicht so gut, weil ich habe letztens versucht, über KI-Hilfe ein Foto zu generieren von Robbie Williams im Wolfsburg-Trikot.
Ja.
Weil er wäre dann Robbie Williams. Mhm. Und ich kann dir nachher mal das Ergebnis zeigen. Das Ergebnis von Frankreich zwischen Deutschland, das war 0-2. Die deutsche Mannschaft gewinnt in Lyon gegen Frankreich, gegen einen der großen Favoriten oder den großen Favoriten auf den EM-Titel. Und tut das, indem sie unter anderem innerhalb der ersten 10 Sekunden in Führung gehen.
Und das ist natürlich ein Tor, das für alle, die es noch nicht gesehen haben, zuallererst mal das schnellste Tor der DFB-Geschichte, glaube ich, ist bei Länderspielen. Und es ist auch von der Beteiligung und der Art und Weise dieses Tor für mich ein bisschen bezeichnend. Denn wenn man das Spiel geschaut hat, hat man sofort gesehen, noch vor dem Anstoß, okay, 5 Deutsche stehen an der Mittellinie, die werden halt versuchen, jetzt einen schnellen Angriff zu starten. Dann sind es aber Rückkehrer Toni Kroos, der den Anstoß macht, der den Ball bekommt und der den Pass auf Florian Wirtz spielt. Und eben jener Florian Wirtz, bei dem wir in der Vergangenheit ja schon länger drauf gehofft haben, dass wir endlich mal Wirtz, Musiala gemeinsam sehen. Und irgendwie hat es nie langfristig funktioniert oder haben wir es nicht gesehen. Und dass ausgerechnet Toni Kroos, der Rückkehrer, und Florian Wirtz, einer der beiden großen Hoffnungsträger, innerhalb von 7 Minuten dieses Tor machen.
Sekunden,
Entschuldigung. Das war was Besonderes und war wirklich der Brustlöser und das allerbeste, was hätte passieren können für den deutschen EM-Hype, für die Stimmung in Deutschland. Hat es dem Kommentator, glaube ich, auch angemerkt. Der konnte kaum an sich halten, weil auch der einfach andeutig bereit dafür war. Und die Überrumpelung, die deutsche Nationalmannschaft den Franzosen da zugefügt hat, die schütteln die Franzosen ja eigentlich auch 90 Minuten lang bis auf 15 Minuten in der ersten Halbzeit kaum ab.
Das stimmt, ja. Also wenn es ein Drehbuch gab, dann ist es perfekt geschrieben gewesen, um einen deutschen Hype zu generieren, um eine Lust zu generieren und ja auch dieser Mannschaft dann auch für den Rest des Spiels auch eine breite Brust zu geben. Wenn so eine Aktion gelingt, hast du halt schon mal richtig Momentum auf deiner Seite und natürlich ist es irgendwo auch dann, du triffst den nicht jedes Mal so und er geht nicht jedes Mal so rein, wie er in dem Moment reingeht, aber Dinge, die sie dort gemacht haben, haben sie auch immer wieder im Spiel später gemacht. Nämlich, im Prinzip hat das ja, wenn du das Tor runterbrichst, hat das was passiert. Du hattest Florian Wirtz zwischen den Linien, also französische Abwehr und französischem Mittelfeld. Jawohl. Der kam dort frei an den Ball, hat einen Abschluss genommen, Tor. Und dass er dort
dazu sagen, wirklich der Abschluss erfolgt von außerhalb des 16ers, wie du gerade sagst, zwischen den Linien.
Und der Platz, der ihm verschaffen worden ist, der ist ihm verschaffen worden, weil 2 Spieler, einer davon ist Havertz, ich weiß nicht, ob der andere Musiala oder Gündogan waren, Tiefenläufe machen und damit die französische Abwehrkette hinten reindrücken und mitziehen. Und das ist ein Element, das die deutsche Mannschaft in dem Spiel immer wieder abgespult hat. Immer wieder diese angedeuteten Tiefenläufe, um die französische Abwehr ein Stück zurückzudrücken, um den Raum größer zu machen zwischen Mittelfeld und Abwehrreihe der Franzosen und da Platz zu schaffen für die brutal starken Spieler, die Deutschland zwischen den Linien hat. Deswegen finde ich es cool, dass dieses Tor Deutschland früh für etwas belohnt hat, was sie als Element im Spiel immer wieder auch danach probiert und umgesetzt haben.
Ja, denn dieser, also genau, erstmal ist es eben eine Belohnung auch für einfach was wagen. Einfach sagen, scheiß drauf, ey, breite Brust, wir versuchen es einfach.
Ja.
Wir versuchen es einfach, wir spielen den jetzt. Und du sagst es, danach schaffen die Deutschen es wirklich immer wieder, diese Zone der Franzosen gut zu attackieren mit den starken Spielern, die du gerade angesprochen hast, Musiala und Florian Wirtz. Aber jetzt müssen wir erstmal irgendwie reinkommen. Denn lass uns erstmal ein bisschen auf die Aufstellung auch nochmal schauen. Kai Havertz spielt von Anfang an. Das war ja vielleicht die größte Überraschung in der Startaufstellung. Neben vielleicht Maxi Mittelstädt.
Ja, weil man schon dachte, ich dachte zumindest, dass Niklas Füllkrug nach wie vor den Status als Stürmer Nummer 1 innehat. Ja. Wenn man dann sieht, wie die deutsche Mannschaft gespielt hat, dann macht es aus der Perspektive Sinn. Denn ich finde schon, dass diese 4 Offensiven, Wirtz, Musiala, Gündogan und Havertz, dass die sehr, sehr flexibel waren. Ja. Dann war mal der außen, dann war der andere außen. Dann ging der andere in die letzte Linie, dass der andere hat sich fallen lassen ins Mittelfeld und sich angeboten.
Gündogan phasenweise wirklich wie der zweite Stürmer agiert. Manchmal wieder alleinige Stürmer agiert.
Genau, und ich finde, dann würde ich schon sagen, dass Havertz wahrscheinlich der etwas mobilere, flexiblere Spieler ist, der etwas reibungsloser rotieren kann mit den anderen Leuten. Und aus der Warte, wenn du so flexibel spielen willst, dann macht es irgendwo auch Sinn. War ja, glaube ich, auch mal damals das ganz große Ziel von Julian Nagelsmann, als Sadio Mané zum FC Bayern kam, dass in der Offensive quasi gar kein klarer Fixpunkt mehr existiert, sondern es alles so ein fließendes Hin und Her und Wechseln und Rotieren ist. Und da aus der Perspektive, wie gesagt, finde ich, ist Havertz eine nachvollziehbare Besetzung für die Startelf.
Ja, denn er macht's auch wirklich gut in diesem Gegen den Ball ist es bei Deutschland ein 4-2-2-2, würde ich mal sagen, mit Gündogan und Havertz, die in vorderster Reihe die anlaufen. Und mit natürlich beiden Wirtz und Musiala, die, das muss man auch sagen, sehr, sehr gut nach hinten arbeiten in diesem Spiel. Denn Joshua Kimmich spielt ja zum Beispiel rechts und kriegt da ja wirklich die Feuertaufe gegen Kylian Mbappé. Und wir haben auch ein, zwei Situationen, wo man sieht, warum das ein Problem ist. Aber er kriegt eben da sehr, sehr gute Hilfe. Aber ich wollte eigentlich vorne drin über Kai Havertz reden. Denn du sagst es, diesen Nicht-Fixpunkt haben, Havertz rotiert raus, Florian Wirtz, der viel aktiv war, der auch dann aufgetaucht ist im Zentrum. Dann geht Havertz mal nach draußen. Und das führt bei den Franzosen ganz klar dazu, dass sie große Probleme haben in der Zuteilung. Und gerade in Halbzeit 2 haben die Deutschen dann immer mehr Möglichkeiten, das auszunutzen und finden immer wieder Wege in die Tiefe. Ist es Havertz, ist mal Musiala, ist mal Florian Wirtz. Und zwar eben genau deshalb, weil diese Jungs immer wieder auftauchen und den Franzosen nicht die Möglichkeit einer klaren Zuteilung geben, wo sie sagen, es sind ja in dem Fall Upamecano und Benji Pavard, die Innenverteidigung machen, weil die eben nicht wissen, Kai Havertz kommt hier immer. Ilkay Gündogan kommt hier immer, sondern es ist einer von vier und wo die anderen drei sind, sollten wir am besten auch noch im Blick haben.
Genau das, und das macht es auch eben so schwierig dann, weil du musst halt ständig wach sein, du musst immer aufmerksam sein, weil es halt kein klares, vorgefertigtes Muster gibt, was du erwarten kannst, wo du weißt, okay, dieser Angriff läuft in der Regel so ab, dann musst du dich darauf einstellen, dass unterschiedliche Spieler plötzlich in unterschiedlichen Positionen und auch Zonen auftauchen und an den Ball kommen. Kai Havertz hat natürlich auch die körperlichen Maße, um trotzdem ein Fixpunkt sein zu können, wenn er gebraucht wird, aber er muss es eben nicht und kann das, glaube ich, dann deutlich variabler interpretieren. Du hast Kimmich auch schon angesprochen, das ist auch eine Baustelle, über die wir, glaube ich, gleich reden sollten. Also man sollte schon auch versuchen, dann nachher rauszustellen, was vielleicht potenzielle Probleme werden könnten perspektivisch und nicht alles jetzt mit dem Euphoriekleister einzuschmieren und sagen, das war super. Das Euphoriekleister ist nur wieder Metapher. Aber wenn man auf die Startelf guckt, eine Sache, wo man sagen würde, das fehlt so ein bisschen der Mannschaft, wenn man die Startelf anschaut, ist natürliche Breite. Im Sinne von Spieler zu haben auf dem Platz, die man natürlicherweise als Spieler interpretieren würde, die Breite geben. Also die außen die Position halten. Also jetzt zum Beispiel.
Eigentlich bis auf Mittelstädt alle Außenspieler, Spieler, die gerne ins Zentrum ziehen.
Genau, und selbst Mittelstädt macht das ja viel. Ja. Selbst Mittelstädt ist auch in dem Spiel mal rotiert, ist mal auf die Halbposition gegangen, hat die Innenbahn besetzt und dann war Musiala in der Breite. Ich finde aber, dass es passt zu der Philosophie von Julian Nagelsmann, weil Julian Nagelsmann ist ja ein Trainer, der der Idee der sogenannten minimalen Breite anhängt. Ich weiß nicht, ob wir die Idee der minimalen Breite schon mal hier ausführlicher besprochen haben. Normalerweise ist ja so eine der großen Lehren des Fußballs und eine so ein Allgemeinplatz, den du auch im Jugendbereich hörst, ist, mach das Spiel breit. Mach es so breit wie möglich. Weil
du schaffst natürlich Platz und mit Platz kann man erstmal viel anfangen.
Genau, du ziehst einen Gegner auseinander, du schaffst vielleicht Räume zwischen Spielern, wo du einen Ball durchstecken kannst, deswegen mach das Spiel so breit wie möglich. Und die Idee der Minibahnbreite ist, das Feld so eng wie möglich und dabei so breit wie nötig zu machen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter und es gibt ein paar Vorteile, die es hat, wenn du minimale Breite spielst. Zeichnet sich oft dadurch aus, wenn das Spiel zum Beispiel auf die linke Seite verlagert ist, dann ist der Spieler, der ganz rechts ist, nicht an der Außenbahn, sondern so ein bisschen eingerückter im Halbraum, hat dadurch ein bisschen mehr Anschlusskontakt zum Rest der Mannschaft. Und Vorteile dadurch sind, du hast kürzere Abstände zwischen den einzelnen Spielern. Das heißt, wenn du Spieler hast, die technisch stark und kombinationssicher sind und die sich in engen, kleinen Räumen wohlfühlen, dann kannst du deren Stärken besser betonen. Und die hat Deutschland ja mit Wirtz, Musiala vor allem, aber auch Gündogan absolut. Ein weiterer Faktor ist, du kannst, weil die Spieler dann eher auch die äußeren Spieler eher so auf Strafraumkante stehen. Du kannst den Strafraum regelrecht fluten, mit 5, 6, 7 Leuten teilweise sogar. Und, was auch ein wichtiger Faktor ist, beim Gegenpressing sind die Wege kürzer. Wenn deine eigene Mannschaft nicht so weit aufgefächert ist und du verlierst zum Beispiel zentral den Ball, dann sind die Wege, die deine Spieler gehen müssen, um ins Gegenpressing zu kommen, kürzer und du kannst gegnerische Angriffe vielleicht eher im Keim ersticken. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, wenn du hinten zum Beispiel einen Kimmich hast, der gegen Mbappé verteidigen muss. Das Beste, was du machen kannst, ist im Gegenpressing so effektiv zu sein, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass Kimmich alleine gegen Mbappé irgendwie in einem großen Raum verteidigen muss.
Ja, gegen den Ball machen die Deutschen das nämlich in diesem Spiel eben auch sehr, sehr gut. Es ist ganz klar, die Herangehensweise defensiv, das Zentrum dicht zu halten, was ja auch interessant ist, denn Frankreich hat ja auf dem Papier, guckst du auf die französische Mannschaft und sagst, was du hier verteidigen willst, was du ihnen wegnehmen willst, sind die Flügel. Du willst nicht, dass Dembélé und Mbappé mit Tempo Außenschaden anrichten können. Zu weit gehört aber eben auch die beiden cutten gerne ins Zentrum. Und die deutsche Nationalmannschaft gegen den Ball macht das Zentrum sehr, sehr gut dicht. Gündogan rückt ein bisschen nach hinten und sie machen es den Franzosen schwer, geben die Außenpositionen so ein wenig her und arbeiten dann, wir hatten es gerade eben schon gesagt, eben mit den offensiven Spielern, mit Musiala und Wirtz sehr gut dagegen. Auch die übrigens gegen den Ball stehen die ja eigentlich wie Zehner, muss man ganz klar so sagen. Also die stehen so 10, 15 Meter außerhalb des, also von der Breite her des Mittelkreises. Das ist die maximale Breite, die sie da geben. Und das macht natürlich, wenn du selber so kompakt stehst und den Franzosen jetzt in diesem Fall die Flügelposition zum Beispiel gibst, du machst lange weg, du gestaltest lange Passwege für die. Und das bedeutet natürlich, ein langer Passweg gibt dir mehr Vorbereitungszeit und negiert so ein bisschen den Vorteil, den die Franzosen durch ihr unglaubliches Tempo haben auf den Flügeln, weil du einen kleinen Augenblick mehr Vorbereitungszeit hast. That being said, hätte auch ein bisschen was schiefgehen können bei 1-2 Situationen, gerade bei den beiden.
Genau, ich finde, zur Wahrheit gehört dazu, dass, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Deutschen überhaupt noch in der ersten Halbzeit einen, nach dem eigentlichen Tor einen Abschluss hatten, einen nennenswerten.
Kurz vor der Halbzeit hatten die Deutschen noch mal ein paar gute Momente, aber klar ist, zwischen Minute 30 und 40, 43, 44 ist richtige Zitterpartie angesagt für die deutsche Nationalmannschaft.
Genau, und ich finde, wenn in diesem Zeitfenster der Ausgleich fällt, dann ist das in Ordnung. Ja. Dann ist das okay, weil es gab diese Momente, wo dann die Bälle auch in den Rückraum kamen, wo, wenn du die Szenen vielleicht 10-mal ausspielst, 5-mal davon geht's gut, 5-mal davon machen die Franzosen vielleicht ein Tor. Das finde ich gehört zur Wahrheit schon dazu. Aber es ist ja auch in Ordnung, weil ich glaube, was niemand erwartet hat, ist, dass da plötzlich eine fertige deutsche Mannschaft auf dem Platz steht, ohne irgendeinen Makel. Diese Mannschaft wird auch ins Turnier gehen mit der einen oder anderen Baustelle, von der 100%. Wir wissen werden, dass sie da ist, von der wir wissen werden, dass es eine potenzielle Schwäche sein kann, die der Mannschaft gefährlich werden könnte im Turnierverlauf. Aber das hat sich jetzt also zum ersten Mal so richtig angefühlt nach, da hat die Mannschaft eine Idee mitbekommen, mit der sich erstmal alle, die da in der Startelf standen, vielleicht minus Ilkay Gündogan an der einen oder anderen Stelle, müssen wir auch noch drüber reden, wohlgefühlt haben. Und wo ich das Gefühl habe, das kann tatsächlich auch da mit Blick auf dieses Turnier funktionieren. Und dieses Gerüst, diese Art zu spielen, gibt Deutschland ein Fundament, auf dem ich mir vorstellen kann, dass sich ein erfolgreiches Turnier aufbauen lässt.
Ja, unterschreibe ich komplett. Lass uns dann doch, du hast es gerade angerissen, oder willst du noch über, wollen wir noch über das 2-0 reden? Das ist, lass uns das kurz machen. Eingeleitet von Florian Wirtz, da sind die Franzosen hoch aufgerückt. Und dann macht Florian Wirtz das Spiel schnell, findet Musiala, der geht ins 1 gegen was auch immer, setzt sich durch. Von beiden brillant. Von Wirtz und Musiala einfach brillant. Und Musiala bringt den Ball in die Mitte, wo Kai Havertz sein nächstes Tor schießt. Das ist das 2-0. Das sind fairerweise, glaube ich, Deutschland hat, glaube ich, aufs Tor nur 3 oder 4 Schüsse. Die Abschüsse sind ein paar mehr, auch gute Abschlüsse. Ja. Aber mit dem zweiten aufs Tor machen sie auch das 2-0. Und dabei sollte es dann auch bleiben.
Dabei bleibt es dann auch. Und gerade die zweite Halbzeit, finde ich, kontrollieren sie auch recht gut. Ich finde, wir können noch so ein bisschen Einzelkritik machen über einzelne Rollen von einzelnen Spielern.
Ja, genau, das wollte ich jetzt als nächstes machen.
Da ist erstmal, glaube ich, Toni Kroos zu erwähnen. Ja. Der, also was Deutschland ja gemacht hat, ist ja so ein bisschen das auch, was wir bei Bayern gesehen haben, was wir mal bei Leipzig besprochen haben, dass einer aus dem Mittelfeld-Duo, also Andrich Kroos, im Ballbesitz, sehr oft zumindest, eigentlich in die Dreierkette reinfällt und von dort aus dann mitgestaltet. Ja. Ich würde sagen, bei einem Spieler wie Leon Goretzka wird das gemacht, um gewisse Schwächen zu kaschieren. Beim Toni Kroos wird das gemacht, weil du in die erste Aufbaulinie halt einen Spieler reinbringst, der dir von dort aus Bälle spielen kann und im Pressing oder so pressingresistent ist, dass es über jeden Zweifel erhaben ist. Und generell muss man ja sagen, Toni Kroos ist da reinspaziert, als ob er niemals weg gewesen wäre.
Toni Kroos hat ein Spiel gemacht, als wäre er einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten.
Ja.
Ganz einfach. Und du sagst es, der marschiert da rein und ist. Klar, Florian Wirtz macht dir das 1-0, bereitet das 2-0 vor. Man of the Match wahrscheinlich Florian Wirtz. Danach kommt aber niemand vor Toni Kroos. Nee. Toni Kroos war direkt hinter Florian Wirtz der beste und wichtigste Spieler. Du sagst es, er rückt immer wieder ein in die Dreierkette, baut von da auf. Die Statistiken von Toni Kroos sind eh immer lächerlich gut.
Ja.
Sind sie auch in diesem Spiel wieder. Und die Pässe ins letzte Drittel, wenn Kroos das Spiel schnell macht, gerade in Halbzeit 2, sind so unglaublich tödlich. Da ist wirklich, also es ist nicht seine Schuld, dass daraus nicht noch ein Tor resultiert ist. Seine Pässe waren sehr, sehr ordentlich. Hat er 2, 3, 4 Mal die Jungs vorne gefunden und gut eingesetzt. Es ist Also, ja, wie gesagt, man sollte fast das Gefühl bekommen, dass Toni Kroos der beste deutsche Mittelfeldspieler ist.
Ja, und man hat auch selten, finde ich, erlebt, dass, also Toni Kroos ist gar kein Spieler, der dazu einlädt, selber so einen großen Persönlichkeitskult um ihn zu entwickeln, weil das, glaube ich, auch selber auch gar nicht möchte und befördert. Aber es gab ja auch diese Szene von, wo er ausgestiegen ist in Frankfurt oder sowas und wo wirklich so ein Menschenmeer um ihn herum gewesen ist.
Ja.
Wo wirklich man gemerkt hat, okay, da ist ein richtiger Hype, da ist eine richtige Gier darauf da.
Ja, aber du weißt, dass da noch jemand anderes dabei war?
Ja?
Eli Geller.
Okay. Ja. Okay, einiges erklärt. Ich habe halt echt nur groß gesehen, dachte, okay, wow. Ja, ja, nee, das wow, war, ist das also...
Das waren Eli und Toni, haben da Trikots verschenkt und... da hat doch der Eli auch so eine geile Story gemacht, die wir mussten abbrechen, alle sind losgerannt. Das stand
da. Okay, das erklärt es dann nochmal ein bisschen anders. Trotzdem, Kroos hat auf jeden Fall Aura und hat auch in dem Spiel seine Defensiv-Zweikämpfe richtig stark geführt, die er auch stark führen kann. Ich glaube halt, du bringst ihn in Probleme, wenn er irgendwie ein Laufduell verteidigen muss oder sowas, aber so einfach in dichten Räumen, in einer guten Staffelung, einen Defensivzweikampf führen, das kann er obviously natürlich auch gut.
Ja. Er hat ja sogar eine massive Grätsche rausgehauen gegen Tchouaméni. Ja. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass er hier wirklich nochmal zeigen will, Alter, ich krempel die Ärmel jetzt richtig hoch für diese Mannschaft. Also ich finde schon, diese Grätsche gegen Tchouaméni war für mich so ein bisschen bezeichnend für, ist mir scheißegal, wir machen hier jetzt Aufbruchstimmung, Freunde, wir treten ja alles, was bewegt.
Und dann, wenn Toni Kroos in Ballbesitz diesen Part gegeben hat, dass er sich fallen gelassen hat, neben Tah, neben Rüdiger, dann war er oft der alleinige Verbindungsspieler, der situativ unterstützt worden ist auf der 6, war ja Robert Andrich,
yes,
der damit auch eine sehr, sehr große und wichtige zentrale Rolle in diesem Spiel eingenommen hat. Und der die wirklich, muss man auch sagen, sehr, sehr gut ausgefüllt hat. Ich finde, was du gesehen hast, weil vieles von dem, was Deutschland hier spielt, immer wieder diese Bälle ins Zentrum rein, in den Druck rein eigentlich, die einfach nur klatschen gelassen werden. Wieder rein, wieder klatschen und damit den Gegner auch immer wieder enger und enger und enger ziehen. Du hast bei Andrich total gesehen, dass es ihm geholfen hat, bei Bayer Leverkusen zu spielen,
ja,
weil nichts von dem, was er hier machen musste, war irgendwas, was er nicht kennt.
Ich fand auch, man hat wirklich eindeutig gesehen, dass der sich in dieser Rolle und in seinem Aufgabenbereich wohlfühlt und das nicht das erste Mal ist. Andrich hat ja wirklich eigentlich genau das geliefert, was man sich da im Mittelfeld vom Partner von Toni Kroos so ein bisschen erwünscht. Ne? Das war keine Leistung, wo man jetzt draufschaut und unter den ersten 5 Spielern, die einem aufgefallen sind, Robert Andrich aufzählt. Aber ich würde jeden auffordern, das Spiel nochmal bei 90 Minuten zu gucken und mir, ich sag mal, 5 Andrich-Fehler zu, war ja gut, 5 wird er schon gemacht haben, aber einfach eine fehlerfreie Leistung und auch eine Leistung, wo ich fand, dass du im Verlauf des Spiels gesehen hast, wie das Selbstvertrauen bei ihm gewachsen ist.
Ja.
Da sind nämlich auch mehr Pässe am Ende mal bisschen steiler gegangen, ein bisschen riskanter gegangen und für mich hat Robert Andrich das sehr, sehr gut gemacht. Das ist kein Geheimnis, dass wir beide ja für Anton Stach votiert haben, der nicht mal im Kader ist, auf der Position neben Toni Kroos, aber man kann ganz klar sagen, dass Andrich das hier sehr, sehr ordentlich gemacht hat.
Sehr, sehr ordentlich und ich finde auch in dem Moment, wo man sagt, okay, der Spieler soll oft das alleinige Verbindungsstück sein, dann verstehe ich auch, dass man die Rolle vielleicht eher Andrich gibt, der also qua des Vereins, in dem er spielt, deutlich gewohnter das ist, anspruchsvolle Aufgaben mit Ball anzugehen und auch lösen zu müssen. Und was er auch macht, was er auch natürlich als Element reinbringt, vielleicht auch ist das ein Vorteil gegenüber einem Spieler wie Anton Stach, dass er aggressive Leader ist. Also Andrich hatte ja auch die Szene mit Mbappé,
ja,
wo er auch nach dem Spiel sagt, wenn Mbappé da rot sieht, habe ich alles richtig gemacht. Und wo man auch jemanden auf den Platz kriegt, der so eine Ausstrahlung hat von, ey, ich, also kann sein, dass du bei PSG spielst, bei Real Madrid, wo auch immer, aber eins sage ich dir, ich lasse mir heute hier nichts gefallen.
Du hast, deine Knöchel sind auch nur menschlich, Bruder.
Genau,
die tun genauso, wenn ich drauf trete.
Ich mache gerade Folgendes. Ich drücke einmal auf den Pauseknopf dieser Aufnahme und wir machen danach sofort weiter. Also auch Robert Andrich kriegt den 50+2 Daumen nach oben, wie so viele hier heute. Wie fandest du Maxi Mittelstädt?
Also, offensiv, der offensive Impact von beiden Flügelverteidigern, beiden Außenverteidigern, fand ich gut. Ich glaube, dass sie immer wieder Aktionen haben, weil sie ja, du hast ja gerade eben gesagt, die ziehen beide gerne auch ins Zentrum. Auch klar die Aufgabe gehabt, hier zu unterstützen, gerade im Ballbesitz. Und ich hatte das Gefühl, dass es durchaus Situationen gab, gerade mit dem unerfahrenen, erfahrenen Serge Emery, der sich immer wieder auf die Außenverteidiger orientiert hat, dadurch ein bisschen rausgerückt ist und dadurch Räume aufgemacht hat, in die dann zum Beispiel Florian Wirtz oder Jamal Musiala stoßen konnten. Offensiv und mit dem der Impact im Spielaufbau fand ich sehr, sehr gut. Wenn du mich jetzt fragst, welche Schwachstellen hat man ausgemacht gegen den Ball, gerade gegen diesen Gegner, würde ich beide Außenverteidiger nennen. Ich finde, bei beiden Außenverteidigern, sowohl bei Maxi Mittelstädt gegen Usman Dembele als auch bei Mbappé gegen Joshua Kimmich, hat man gesehen, das kann gefährlich sein. Joshua Kimmich, muss man übrigens mal sagen, der Junge hat mit 300% Konzentration und Einsatz gespielt. Hast du dir mal ins Gesicht geschaut während dieses Spiels?
Ja.
Ey, der hat so dermaßen nicht diesen Fehler machen wollen. Aber kein Tor kassiert, alles gut. Aber ich würde eben sagen, dass man durchaus bei beiden Außenverteidigern defensiv am ehesten sich Sorgen machen kann.
Ja, ich finde, also Mittelstädt ist auch ein Spieler, ähnlich wie Andrich, bei dem die Brust im Laufe des Spiels breiter geworden ist, der besser reingefunden hat. Aber ich finde, wenn wir darüber reden, dass diese Spieler das ein oder andere 1-gegen-1-Duell verloren haben, gegen Mbappé und gegen Usman Dembélé, dann reden wir auch über zwei der gefährlichsten und am schwierigsten zu verteidigsten 1-gegen-1-Spieler der Welt.
Die Welche Flügelzange bei der EM ist schwieriger als die?
Keine.
Ja.
Gibt es keine. Das ist im 1-gegen-1 ist es das Schwerste, was du kriegen kannst als Aufgabe. Von daher, gemessen daran, klar gab es diese Momente, aber ich finde, in Summe haben sie es beide gut gemacht und ich finde gerade Mittelstädt mit Ball, vor allem in der zweiten Halbzeit im Laufe des Spiels, immer besser geworden, hat sich was zugetraut, hatte auch einmal diesen einen sehr, sehr schönen Abschluss, flach, glaube ich, Richtung langes Eck. Das war übrigens das Resultat einer Ballstaffette von insgesamt 26 Pässen, wo der letzte Vorbereitende ja auch von Kimmich kam. Also das finde ich schon.
Und wo wirklich auch nur Bryce Samba der Grund ist dafür, dass es da dann nicht höher
drei,
steht.
3-0 steht, genau.
Hat nämlich, glaube ich, schon zwei, drei gute Paraden hinten raus noch gehabt in der zweiten Halbzeit.
Definitiv. Ja. Und ich finde, was halt wichtig sein wird, ist, dass Deutschlands Gegenpressing weiterhin gut funktioniert, damit du eben möglichst selten in diese 1-gegen-1-Momente kommst. Und dann, wenn du halt im Gegenpressing es nicht schaffst, den Ball zu erobern, dann brauchst du halt die Disziplin deiner Außenbahnspieler mit zu unterstützen. Wie du schon gesagt hast, das haben Musiala und Wirtz beide gemacht. Und das braucht es, glaube ich, auch, dass man die Außenverteidiger damit unterstützt und gar nicht erst zulässt, dass die da alleine in diese misslichen Situationen kommen. Ich finde, auch beide haben es gut gemacht. Und Kimmich sah absolut aus wie ein Spieler, der erkannt hat, dass das der einzige Weg ist und die einzige Rolle ist, in der er in dieser Mannschaft helfen darf bei diesem Turnier. Ja. Und so aussah wie jemand, der bereit ist, das zu 100% anzunehmen und sich in den Dienst dieser Mannschaft zu stellen.
Ich habe mich richtig gefreut für Joshua Kimmich. Erstmal unterschreibe ich komplett, was du gesagt hast. Ich hatte auch das Gefühl, der sah genau aus wie ein Spieler, der sagt, ich nehme das hier an und ich erfülle diese Aufgabe, auch wenn sie nicht mir auf den Leib geschneidert ist, mit allem, was ich habe, so gut, wie ich irgendwie kann. Und ich muss echt sagen, ich habe mich richtig gefreut für Joshua Kimmich während dieses Spiels. Da waren einige Situationen, wo ich gedacht habe, ja, Junge. Es gab ja wirklich ein, zwei Situationen, wo er schon überspielt war und dann aber den Laufweg von Mbappé, der natürlich immer ins Zentrum will, es ist kein Geheimnis, es ist nur unmöglich, es zu verteidigen dauerhaft, wo er dann ein paar Mal diesen Laufweg noch checkt und noch reinkommt und doch noch auftaucht und gemeinsam dann mit dem Sechser, mit dem Innenverteidiger die Aufgabe löst. Und ich habe echt einfach mich für ihn gefreut, dass ich gedacht habe, ja, Junge, Alter, zeig den Leuten halt, das hier ist Kylian Mbappé und du hast ihn gerade 90 Minuten, in ganz großen Anführungszeichen, an die Leine genommen, denn klar, er hat Probleme gehabt, aber das direkte Duell hat er für mich gewonnen.
Das gehe ich mit. Das direkte Duell hat er gewonnen. Auge trotzdem weiterhin drauf. Ich glaube, das wird eine der möglichen Bruchstellen, die diese deutsche Mannschaft in der Konstellation bietet.
Es ist ja auch sehr aufwendig, wenn du wirklich dauerhaft über den Turnierverlauf so viel Aufwand zum Beispiel defensiv betreiben müsstest, wie Jamal Musiala jetzt, dann.
Ja.
Da ist es dann vielleicht ganz gut, dass in der Gruppenphase keine Gegner von der Qualität von Frankreich warten.
Das nicht, aber was sie halt auch haben werden, die Gegner, ist sicherlich schnelle Flügelspieler und oft reicht dann einfach auch Tempo, um schon dann echt ein Bedrohungsszenario aufbauen zu können. Deswegen mal schauen, das ist eine Sache, die man beobachten sollte, aber ich finde, aufgrund der Leistung der Spieler nicht etwas, wo man jetzt ganz den großen Mahnfinger heben muss nach diesem Spiel ganz und gar nicht. Und dann, glaube ich, die letzte Problemstelle, über die wir sprechen müssen, die wir eben schon angegriffen haben, ist die Rolle von Kapitän Ilkay Gündoğan und ob wir der Meinung sind, dass das die Idealbesetzung ist in der aktuellen Konstellation.
Also Ilkay Gündoğan, das muss ich ja mal ganz klar sagen, er ist der Leidtragende vom Toni Kroos Comeback, ne? Weil er rückt eine Reihe nach vorne, das ist eine Position, die er kennt, die er schon gespielt hat. Es ist nicht seine Idealposition, auch wenn er ja bei City seine statistisch beste Saison auf dieser, ja, in dieser Halbrolle zwischen 8 und 10 irgendwo hatte, alles kein Geheimnis. Ich fand Ilkay Gündoğan nicht so schlecht wie scheinbar viele andere.
Das kann man, glaube ich, schon mal immer so festhalten. Ne? Das ist keine Katastrophenleistung.
Weil viele Leute haben so getan, als wäre Gündoğan so, also als hätte man dieses Spiel geschaut und danach wäre klar gewesen, Gündoğan darf hier nicht spielen. Da muss jemand anderes hin.
Ja.
Das so schlimm fand ich es nicht. Ich fand gerade gegen den Ball hat Gündoğan viele Dinge gut gemacht, die halt nicht auftauchen auf dem Statistikbogen, ja, anlaufen, Passwege zustellen und einfach Dinge tun, die clever sind, aber eben statistisch nicht auftauchen. Aber klar ist auch, wenn ich den Spieler nennen müsste, der am ehesten abgefallen ist in dieser Startelf, dann war es auch Ilkay Gündoğan.
Und der Wechsel kam ja auch dann nach 72 Minuten und für ihn kam eben ein Spieler rein, den man als klassischeren Breitengeber bezeichnen würde. Chris Führich kam für ihn rein. Das ist genau die als Spieler, die halt sich wohl darin fühlt, außen an den Ball zu kommen, isoliert ins 1 gegen 1 zu gehen und da eben seine Aktionen zu ziehen. Und ich bin gespannt darauf, wie Nagelsmann das löst, weil dadurch, dass er halt Gündogan als Kapitän bestätigt hat, bedeutet das eigentlich, dass du ihn nicht rauslassen kannst, ohne daraus ein Politikum zu machen für dieses Turnier. Irgendwo verstehe ich auch, dass er es nicht tun wollte, weil du damit halt auch irgendwie einen, vom Namen her großen Spieler, der im Deutschland-Trikot leider noch nicht seine großen Leistungen hatte, total absägst, öffentlich absägst. Das heißt, es ist auch gar keine leichte Situation, die Nagelsmann zu managen hat. Aber ja, ich weiß es einfach nicht.
Das Ding ist ja sogar, als er Ilkay Gündogan, also letzten Sommer, Spätsommer, zum Kapitän erklärt hat, war das die richtige Entscheidung. Weil, wen hättest du genommen? Manuel Neuer war verletzt mit Open End. Niemand weiß, ob er zurückkommt. Toni Kroos hatte seine Karriere beendet. Bei Thomas Müller konnte niemand wissen, wie dessen Rolle bei der Nationalmannschaft noch aussehen sollte. Also gehst du entweder mit einer jungen Ernennung, wo du sagst, hier irgendein jüngerer Spieler, trauen wir es zu. Kimmich, der ja eigentlich ein Anführer schon irgendwo ist, ist es nicht, hatte große Kritik. Wen hättest du nehmen sollen?
Ja, das stimmt. Ja, ist schon richtig.
Gündogan war für mich die richtige.
Mir drängt sich keiner jetzt unmittelbar auf, wo ich sagen würde, klar, der hätte es sein müssen.
Und dennoch hast du komplett recht damit, obwohl ich 100% sage, es war die richtige Entscheidung, Gündogan zu Kapitän zu machen, hast du komplett recht. Jetzt steht man vor einem Dilemma, wo man sagt, was machen wir hier eigentlich jetzt? Weil gefühlt würde man sagen, gib Toni Kroos die Binde, wenn man ganz ehrlich ist.
So fühlt es sich an. Ja. So fühlt es sich ehrlicherweise an, so bitter das für Gündogan ist. Mein Bauchgefühl ist, Gündogan wird starten, wird in diesem Turnier starten. Und das, sobald du im Turnier bist, sind alle in so einem Modus, wo du sagst, der Zweck heiligt alle Mittel.
Das kann sein, ja.
Und weil das war ja damals auch so, dass dann 2014 on the fly eine Umstellung erfolgte mit Philipp Lahm wieder zurück und sowas. Da zählen einfach persönliche Befindlichkeiten nicht mehr im Turnier.
Philipp Lahm war ja da sehr hinterher eigentlich.
Er wollte ja unbedingt im Mittelfeld spielen. Und ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass Gündogan startet und entweder startet und dann einfach so eine recht zeitnahe Wechseloption ist, so um die 60-Minuten-Marke herum. Oder dass wenn man sagt, ey, wir haben ja Spiel 1, Spiel 2 gespielt und das klickt immer noch nicht, dass dann so ein stiller Wechsel erfolgt.
Leroy Sané wird ja absolut rangeführt gerade. Ne? Er ist ja heute nach Frankfurt gereist. Er soll mit der Mannschaft diese Aufbruchstimmung mitnehmen. Er ist ja dann sogar fürs letzte Testspiel vor der EM ist er verfügbar. Hat seine Sperre abgesessen. Das heißt, er macht noch ein Spiel mit dieser Mannschaft vor der EM. Es gibt ein kleines Szenario vielleicht, wo Ilkay Gündogan nicht bei der EM startet. Mein Bauchgefühl wäre aber auch, dass diese Mannschaft, die wir gestern gesehen haben, mit der vor allem diese offensive Dreierreihe mit Musiala, Wirtz und Gündogan, dass das schon die ist, die wir sehen werden. Auf Sicht fände ich es gar nicht verkehrt, wenn man noch ein bisschen mehr Tempo reinkriegt da mit irgendwie will ich gar nicht unbedingt Leroy Sané da, aber mehr Tempo auf der Position von Gündogan würde bestimmt auch
nicht. Du brauchst es in meinen Augen nicht auf beiden Seiten, aber wie gesagt, einen Spieler zumindest zu haben, der sich wohlfühlt in der Rolle und für den es auch vielleicht so eine natürliche Rolle ist, breit zu stehen und Außenbahn zu bespielen. Also auch Leroy Sané ist jemand, der von der Außenbahnposition sehr, sehr gerne nach innen zieht, sehr, sehr gerne in den Halbraum reinzieht. Aber trotzdem, ich glaube, einen zu haben, der die Breite gibt und dessen Rolle das auch designiert ist, schadet, glaube ich, dieser Mannschaft nicht. Und wenn du Sané noch reinbringst, also auch wenn Sané wieder so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, er hat den Rückrundenfluch, auch wenn das Output nicht mehr so ganz da ist, der macht trotzdem pro Spiel 3-4 Dribblings, die alleine schon, weil sie so schwer zu verteidigen sind, 2, 3, 4 Gegenspieler auf sich ziehen und Räume ziehen irgendwo anders. Also wenn du mir sagst, Musiala, Sané und Wirtz gehen als Starter für Deutschland ins Turnier rein, dann habe ich da trotzdem auf jeden Fall megamäßig Bock drauf.
Nervt mich trotzdem, dass Sané wieder so abkackt in der Rückrunde.
Nervig ist es
einmal. Weil einfach das wirklich dieses Gefühl zu haben, wir sind komplett im Wir übrigens, ne? Ich habe so eine Burger King Deutschland-Krone auf, die irgendwann 2010 vergeben worden ist. Alleine für das Bauchgefühl zu wissen, wir haben diesen Musiala, diesen Wirtz und den Sané aus der Hinrunde, das wäre halt ein Offensivtrio, wo man halt wirklich mal sagen muss, wüsste nicht, vor wem man sich verstecken muss bei diesem Turnier im Sommer dann.
Eigentlich von niemandem. Ja. Eigentlich von niemandem. Und damit können wir, glaube ich, das Spiel an sich zumachen.
Ein Satz noch, Marc-André ter Stegen. Sehr aufmerksam, gutes Spiel, Gratulation.
Und
genießt das Spiel gegen Niederlande danach. Ist dann wieder Big Manu am Start.
Mal schauen, was daraus noch werden könnte.
Glaubst du, das wird nochmal ein Thema? Niemals.
Wahrscheinlich nicht.
Du guckst mich so an, als hättest du noch so einen kleinen, als hättest du da was, spürst du was?
Ja, wenn jetzt Ter Stegen zum zweiten Mal gut spielt.
Weil er war schon super aufmerksam gegen Frankreich, fand ich. Ja, er hat ein paar Situationen mit Flanken und sowas unterbunden.
Einmal die Hand hoch.
Ja, also stimmt, die Aktion war sehr, sehr gut.
Weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen sein persönlicher, ob das nicht das ist, also ob es nicht Manuel Neuer, René Adler 2010 ist, nur in umgekehrter Dynamik. Wir gucken mal drauf. Am wahrscheinlichsten ist natürlich immer noch, dass Manuel Neuer ins Tor einfach zurückkehrt und dann auch die deutsche Nummer 1 sein wird. Ja. Damit machen wir dieses Spiel zu und gehen weiter zu einem Thema, das so ein bisschen getaugt hat als Stimmungsdämpfer und das dieses Land auf eine Art und Weise emotionalisiert hat, wie es, glaube ich, auch der DFB nicht antizipiert hat. Denn der DFB hat bekannt gegeben, dass ein Ausrüsterwechsel stattfinden wird. Ab 2027 bis erstmal vorläufig 2034 wird der DFB mit Nike zusammenarbeiten und nicht mehr mit Adidas. Und das ist, muss man wirklich sagen, zu einem absoluten Politikum geworden.
In der, als du die Meldung gehört hast, in der ersten Sekunde, als du keinerlei Informationen hattest zu irgendwas, was war dein allererster Gedanke?
Finde ich blöd.
Mein erster Gedanke war, ihr Vollidioten. Also auch. Ich habe auch gedacht, warum macht ihr das? Inzwischen hat sich das bei mir geändert. Darüber können wir jetzt dann ein bisschen reden. Also, der DFB ist natürlich, die Kombination DFB-Adidas ist, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, die ikonischste Nationalmannschaft-Markenkombination in der Geschichte des Weltfußballs.
Mir fällt kein Gegenargument dazu ein.
Ich glaube, es gibt keins. England hatte lange Umbro. Das war ganz, ganz lange, war England Umbro auf einem ähnlichen Level gewesen.
Ja, stimmt,
außer, dass England natürlich nichts gewinnen kann. War das ähnlich, aber ich glaube, das gibt's nicht.
Also, wenn das so gewesen wäre, und da rührt, glaube ich, auch der erste Impuls her, weil das die Vorstellung war, Nike und Adidas bieten ungefähr denselben Betrag und Nike bietet vielleicht 20 Euro mehr im Jahr und dann sagt der DFB leichtfertig, ja, weißt du was, scheiß drauf, das nehmen wir trotzdem an und wir gehen mit Nike und uns ist diese lange Historie mit Adidas egal, uns ist egal, das ist auf dem Papier, nicht auf dem Papier, es ist ein deutsches Unternehmen, das juckt uns alles nicht, aber die Realität sieht nun mal anders aus und die ist die, dass wohl das Nike-Angebot jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke jährlich liegen soll, dass das weit über dem ist, was Adidas jemals zu zahlen bereit gewesen wäre und wenn man dann über einen Verband spricht, der natürlich auch selbst verschuldet, in einer finanziell absolut misslichen Lage steckt, der aber natürlich auch den Verband und damit auch irgendwie die Arbeit des Verbands durchfinanzieren muss bis in den Amateur- und Jugendsport hinein.
Der auch eine Aufgabe und eine Verantwortung gegenüber dem Amateurfußball hat.
Dann muss man sagen, komme ich an den Punkt raus, wo ich jetzt zum ersten Mal, also ich bin nicht oft bereit und gewillt, den DFB zu verteidigen, aber in diesem Kontext, finde ich, ist das Brimborium, was vor allem von politischen Akteuren, die sich sonst einen Scheißdreck für diesen Sport interessieren, gemacht worden ist, absolut lächerlich und überzogen.
Vor allem jetzt gemünzt auf einige Politiker, Markus Söder zum Beispiel, ne? Kann man ja etwas sagen.
Ja.
Der
Robert Habeck zum Beispiel.
Also
es war ja wirklich entlang des Parteienspektrums.
Lauterbach. Also wirklich jede Partei jetzt schon. Also wir haben jetzt hier, wir haben einen Grünen, wir haben einen SPDler, wir haben einen CDUler. Alle haben sich.
Er ist ein CSUler, muss man sagen.
CSUler, und Unioner, sagen wir. der absoluten Scheiß erzählt hat. Mit dem Wunder 54 fing es an. 54 war kein Adidas-Trikot.
Die Schuhe waren Adidas, glaube ich.
Total, ja. Aber die Schraubstollen waren Adidas, das ist richtig, ja.
Aber Trikot nicht, das stimmt, ja.
74 war, glaube ich, kein Adidas-Trikot. Ich glaube, erst ab 1980 war es.
Ich meine auch ab 80. Ne? Ich meine auch ab 80.
Also die Geschichte von wegen 70 Jahre Adidas, das ist halt einfach Quatsch. Ja, gibt schon
was. Und ich finde auch, also so ein bisschen, ja.
Ich würde sagen, wenn du mich fragst, wer ist der beste Ausrüster für den DFB, werde ich Adidas sagen. Für mich gehört der DFB zu Adidas. Aber du hast wichtige Punkte genannt. Und wenn, jetzt weiß man nicht, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Hat Adidas dem DFB die Möglichkeit gegeben, nochmal ein Angebot vorzulegen, nachdem das Nike-Angebot eingetrudelt war? Muss Adidas das überhaupt machen? Ich vermute nicht, dass sie das tun müssen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es gibt eben, also, wenn man diese Geschichte nüchtern betrachtet und eben alle Emotionen schwierig im Fußball rausnimmt, dann ist die Entscheidung, diesen Nike-Vertrag zu unterschreiben, ob wir ihn gut finden oder nicht, höchstwahrscheinlich die richtige.
Also der Adidas-Sprecher hat letzten Donnerstag gesagt, wir sind vom DFB heute darüber informiert worden, dass der Verband ab 2027 einen neuen Ausrüster haben wird. Das liegt so ein bisschen nahe, dass man überrumpelt wurde.
Ja.
Aber es ist ja auch im Sinne von Adidas, dass man das Framing so wählt, wir sind hier überrumpelt worden, wir hatten keine Zeit zu reagieren, was auch immer, wir hätten es gerne anders gelöst, bla bla bla.
Am Ende sagt er ja auch nur, dass sie heute die Information darüber bekommen haben, dass sie wechseln, nicht dass sie über das Angebot oder was.
Über das Angebot, was auch immer. Damit hast du natürlich auch vollkommen recht. Und deswegen wissen wir nicht, was es da für einen Vorlauf gab, welche Möglichkeiten zur Reaktion bestanden haben. Aber ich finde auch so ein bisschen, also teilweise wurde so getan, als ob hier ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, wo noch die Tante Emma handgenähte Trikots macht, als ob dem in den Rücken gefallen worden wäre. Wir reden halt ja auch von einem milliardenschweren Großkonzern, der zum Beispiel offizieller Ausrüster, Ballausrüster der saudischen Liga ist, was auch immer. Das ist ja nicht so, als ob wir hier über einen kleinen, armen Akteur reden würden. Klar, Nike ist größer. Nike hat ein anderes Umsatzvolumen, wahrscheinlich auch nochmal eine andere, in der Spitze andere finanzielle Möglichkeiten. Ja, aber beides sind milliardenschwere Großkonzerne.
Genau. Wichtige Sache, die du sagst, ist ja auch, ne, es ist eben nicht so, als würden die DFB-Trikots in Herzogenaurach von irgendwie in Deutschland produziert werden. Nee, auch die werden für 1,50 Euro in Taiwan oder was gemacht und für 180 Euro in Pink an deutsche Fußballfans verkauft. Also es ist eben nicht so, als wäre Adidas ein Unternehmen, wo man irgendwie vom Ethischen oder sowas sagen könnte, ja, Adidas ist ja viel besser als Nike. Also das sind Global Player, die da relativ...
Ja, also ich weiß nicht, ob man ausgerechnet in der Situation oder in diesem Kontext plötzlich seinen Patriotismus entdecken muss. Ich glaube, muss man im Idealfall vielleicht gar nicht.
Wie gesagt, ich verstehe den ersten Reflex, weil den hatte ich auch.
Den hatte ich auch. Den
der erste Reflex war, ihr Idioten, Alter, das gehört so. Das gehört so. Ja. Das gehört so, war mein Gefühl. Deutschland und Adidas, das ist die Partnerschaft, auf die man sich verlassen kann. Aber ja, spätestens in der Sekunde, als man eben gehört hat, dass das Nike-Angebot mal mindestens deutlich, deutlich lukrativer ist, wenn nicht vielleicht sogar im Bereich von Doppelte oder sowas, ist es die Aufgabe des DFB, und du hast es gerade schon das Bild gemalt, der ja eh in einer finanziell schwierigen Situation ist, das Angebot anzunehmen.
Vor allem stellst du dir mal andersrum vor, der DFB bleibt bei Adidas, es kommt vielleicht erst später raus, dass es ein deutlich lukrativeres Angebot von Nike gab. Irgendwie auf Verbandsebene, auf Amateurebene geht das nicht mehr. Dieses oder jenes Projekt kann nicht finanziert werden. Geld. Dann fliegt denen das so dermaßen
dann
um die Ohren.
Dann sitzen wir hier und sagen, ihr Idioten.
Genau, also ist so. Dann ist es auch irgendwo, muss man sagen, vielleicht auch eine Lose-Lose-Situation, die dann der DFB in der öffentlichen Wahrnehmung hatte. Deswegen eines der wenigen Male, wo ich bereit bin, dem Verband so ein kleines bisschen zur Seite zu springen.
Eine unpopuläre, aber richtige Entscheidung. Und wir dürfen gespannt sein, wie dann die Deutschland-Trikots aussehen. Das Verrückte ist ja wirklich, dass alle auch so getan haben, als würde Deutschland jetzt bei der EM mit Nike auflaufen. So hat es ja angefühlt, ne? Als wäre das eine Entscheidung, die jetzt ab morgen wird in Deutschland kein Adidas mehr verkauft und alles nur noch Nike. Und absolut. Wurde heiß gegessen, diese Diskussion.
Sehr, sehr heiß gegessen. Selbst die nächste WM wird noch im Adidas-Dress gespielt werden. 2027 ist noch weit, weit hin.
Yes.
Jetzt ist die Frage, wollen wir noch über andere reden?
Ich weiß gar nicht, wo wir zeitlich stehen. Es ist ja immerhin eine Länderspielpausenfolge. Die sind ja traditionell nicht ganz so lang wie die anderen. Wir könnten noch kurz einen Blick auf andere Nationen werfen, wenn du das möchtest.
Lass noch kurz tun.
Okay.
Es geht eigentlich nur um Folgendes, weil wir gucken jetzt, ich habe ein bisschen drauf geschaut. Und es gibt ja andere Nationen, die ergebnistechnisch durchaus Probleme hatten. England hat 1-0 gegen Brasilien verloren. Das kann passieren. Man muss sagen, ich habe gelesen, Endrick soll eine sogenannte Industry Plant sein. Und ich kann das nachvollziehen, weil, was ist das für ein 17-Jähriger?
Bevor wir darüber reden, nur ganz kurz. Überleg dir das halt mal. Du bist 17 Jahre alt, das ist dein drittes Spiel für die Seleção. Du machst einen Siegtreffer im Wembley gegen England. Das ist schon absolut Drehbuch bis hierhin.
Es ist absolut Drehbuch.
Im Sommer geht's real, das ist absolut Drehbuch bis hierhin.
Der spricht ja schon jetzt richtig gutes Englisch und sagt so Sachen wie, es bedeutet mir viel, im Stadion getroffen zu haben, in dem auch Bobby Charlton getroffen hat. Wo ich denke, woher kennst du Bobby Charlton überhaupt? Wann hast du jemals von dem gehört? Also von FIFA vielleicht, weil er jetzt eine neue Icon ist. Aber also ich finde es schon sehr, sehr bemerkenswert, wie reif dieser Junge auftritt und dass der halt irgendwie auch so ein bisschen auch von der Stilisierung her und die Fotos sehen alle so aus, als ob er Pelé wäre.
Brace yourself, Alter. Wirklich, brace yourself, Fußballwelt. Wenn, als der Typ eingewechselt wurde und den Kragen oben hatte, wusste ich, dass England in trouble ist. Es war einfach so.
Ja.
Und jetzt muss man dazu sagen, das Tor, was er macht, ist am Ende nur ein Abstauber, weil Vinny liegen lässt.
Und die ganze Leistung war auch, glaube ich,
gar nicht
so stark.
Vorher denkt er, er kann da irgendwie links an Kai Walker den Ball vorbeilegen und rechts vorbeilaufen und Kai Walker dreht sich auf und sagt, nö, ist mein Ball, danke. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er ein unglaubliches Spiel gemacht hätte. Aber da kommt eine Welle. Die Endrick-Welle schwappt auf jeden Fall auf Europa zu. So,
genau.
Da bin ich mir sicher. Ich würde lieber über England eigentlich reden als über Brasilien, denn die werden wir bei der EM auch sehen.
Ja.
England spielt zum 400. Mal unter Southgate in unveränderter Startformation. So ungefähr fühlt es sich an. Ich weiß, Conor Gallagher spielt, Gordon spielt und Watkins spielt. Ich weiß, dass es nicht dieselbe
Startformation
ist.
Ich fand die Bezeichnung Brexit-Doppelsechs gut.
Die Brexit-Doppelsechs? Was war die Doppelsechs? Gallagher und Declan
Rice? Gallagher Rice, glaube ich.
Ja, genau. Aber hinten drin spielt auch wieder Harry Maguire, spielt wieder Kyle Walker. Und sie verlieren hier gegen Brasilien ein Spiel, wo man zum Und ich würde sagen, das ist in 80% gefühlt der Southgate-Spiele, so wo man drauf guckt und denkt, naja, also mit dem Kader wäre auch ein bisschen mehr gegangen. Denn übrigens, ich habe gestern mit, du kennst ihn ja auch, Chris Dominguez, ein brasilianischer Bekannter und Freund von mir, geredet. Und der sagt eigentlich seit Jahren, dass die brasilianische Mannschaft absolut trash ist aktuell. Und er ist richtig unglücklich mit dieser Nationalmannschaft.
Ja. Ja,
und die schlagen hier eine englische Mannschaft, wenn man drauf guckt, und wie er das Gefühl hat, wieso kriegt ihr das nicht besser hin?
Und das könnte durchaus an dem Mann liegen, der jetzt schon seit, ob ich sage, 8 Jahren, seit 2016 bei England an der Seitenlinie steht. Das ist Gareth Southgate. Also das ist eine extrem lange Zeit. Und also der Winkel, aus dem wir drauf gucken, ist so ein bisschen, ob das auch vielleicht am Ende ein Vorteil für Deutschland sein könnte, wenn man sich Top- oder große Nationen bei dieser EM anschaut. Nimmt man England mit Gareth Southgate, nimmt man Frankreich mit Didier Deschamps, nimmt man Niederlande mit Ronald Koeman. Die haben jetzt 4-0 gegen Schottland gewonnen. Mal schauen, wie es am Dienstag wird, aber auch da.
Und die Stimmung war trotzdem schlecht nach dem Sieg.
Stimmung war trotzdem schlecht. Wir reden da trotzdem, finde ich, über 3 Nationen, die von Trainern trainiert werden, wo, wenn wir jetzt eine Top-10-Vereine der Welt machen würden, ich sagen würde, keiner von diesen Vereinen käme auf die Idee, einen von diesen 3 Leuten anzustellen als Trainer.
Ich sage, du kannst noch mal 10 Vereine draufschlagen.
Vielleicht sogar das,
ja. Also, bei Koeman ist jetzt blöd, weil er hat nun mal schon große Vereine trainiert. Das ist ja schon mal passiert in der Vergangenheit. Ne?
Aber er wurde Barca-Trainer, weil er als Spieler Vergangenheit hat. Ja. Ansonsten, glaube ich, kam da kein Top-Club auf die Idee.
Zum Beispiel Gareth Southgate. Angsthasenfußball, defensive Stabilität als Hauptaugenmerk. Gareth Southgate ist der Trainer, der in einem EM-Finale zu Hause im Wembley vor einer kochenden Kulisse mit viel zu vielen Zuschauern im Stadion, weil die Gate Breach gemacht haben, nach 3 Minuten 1-0 geführt hat und dann gesagt hat, oh, park the bus, Brothers. Jetzt stellen wir uns hinten rein und dieses Ding ja folgerichtig verloren hat und weitermachen durfte. Nie im Leben ist Southgate ein Top 20 Trainer auf der Welt.
Nee, genau. Und ich finde aber, dass man aktuell zumindest noch sagen muss, für Julian Nagelsmann gilt das nicht. Nagelsmann ist ein Trainer, da gibt es definitiv Vereine in den Top 10, die zumindest sehr, sehr lange in Erwägung ziehen würden, ob sie ihm den Job geben würden, die Schlüssel zu ihrem Verein. Und das könnte auch vielleicht am Ende ein Faktor werden, der relevant wird für dieses Turnier, dass Deutschland auf der Trainerposition qualitativ besser besetzt ist als einige der anderen großen Nationen.
Julian Nagelsmann ist 21 Jahre alt, war schon Bayern-Trainer und wurde bei allen großen Vereinen, das garantiere ich euch, zu irgendeinem Punkt in den letzten 5 Jahren ist der Name Nagelsmann in Madrid diskutiert worden. Ist der Name Nagelsmann in Barcelona diskutiert worden. Das verspreche ich euch. Als man gehört hat, Jürgen Klopp geht, ist der Name Nagelsmann in Liverpool diskutiert worden. So gut ist Jürgen Nagelsmann als Trainer. Und Gareth Southgate wurde in Liverpool nicht diskutiert, außerhalb von Pubs, wo man gesagt hat, was macht dieser Spinner eigentlich mit der englischen Nationalmannschaft?
Ja, und das ist ja wirklich auch, also du hast schon angesprochen, es erinnert in so vielen Bereichen einfach auch an Jogi Löw, so dieses Festhalten an alten Vertrauten, mit denen du mal zumindest, also rein formell erfolgreiche Turniere gespielt hast, weit gekommen bist und wenig Bereitschaft, was Neues auszuprobieren. Ich muss auch gleichzeitig sagen, ganz ehrlich, das ist ja eine goldene Generation sowieso, die Engländer haben, 100%. Rein von der Spielerqualität her, absolut ist es das. Und da muss ich noch sagen, einer der goldensten Spieler dieser goldenen Generation, einer der besondersten Spieler, die England in den letzten Jahren hervorgebracht hat, ist und bleibt Trent Alexander-Arnold. Und dass ein Trainer nicht in der Lage ist, für diesen Fußballer, für diesen absoluten Ausnahmespieler, in irgendeiner Form einen Platz oder eine Rolle zu finden in dieser Mannschaft, ist für mich auch ein Armutszeugnis an sich.
Ja, ich meine, wir wissen, warum er ihn nicht außen verteidigen lassen möchte, dass Trent da Problemchen hat hin und wieder am defensiven Ende. Auch manchmal hat man das Gefühl, gewählter Natur ist bekannt. Aber dass der Trainer eben gar nicht mehr, wie du gerade sagtest, quasi mehr gar nicht mehr die Tür aufmacht, um zu zeigen, dass es vielleicht auch nicht immer so ist und dass auch er erwachsen wird und älter wird und sich weiterentwickelt, schon einigermaßen wild. Ich meine, Trent Alexander-Arnold wird nicht umsonst bei Real Madrid gehandelt in der Gerüchteküche aktuell.
Ja, und also ist er nicht so, als würde er nicht seit einigen Jahren rechts verteidigen bei einer der absoluten Spitzenmannschaften Englands.
Funktioniert irgendwie.
Also, und es funktioniert dort ja irgendwie auch. Also so zu tun, als wäre es unmöglich, erfolgreichen Fußball zu spielen mit Trent Alexander-Arnold als Rechtsverteidiger, ist ja auch nicht richtig.
Nö. Also, ich bin da komplett bei dir. Ich finde gemessen daran, wenn du mal auf Transfermarkt gehst und dir die wertvollsten englischen Spieler sortieren lässt, ne, und dann die englische Startformation durchgehst, dann ist das relativ, ist ja gar nicht so geil, was ihr hier macht. Also Bellingham, klar, Phil Foden ist dabei, klar, aber danach musst du, Declan Rice, aber danach musst du schon strecken, um einen der 15 wertvollsten Engländer in der Startformation zu finden. Ja, da gibt's sicherlich andere Kandidaten.
Ja, wenn ich dann auf Chilwell und Maguire schaue, also, dann...
Ja.
ja, holt mich nicht so wahnsinnig ab, muss ich sagen.
Ich meine, also natürlich ist es immer noch eine absolut top besetzte Mannschaft, auch wenn Southgate Maguire neben John Stones aufstellt. John Stones ist ein toller Spieler. Und Kai Walker, auch wenn er vielleicht ein bisschen auf dem Absteigen ist, ist immer noch ein Top-Verteidiger übrigens. Most Barcelona Thing, was ich die letzte Woche gelesen habe, war, dass Barca-Fans sagen, sie müssen Kai Walker holen, weil Real Madrid die ganzen schnellen Jungs gerade verpflichtet. Und mein einziger Gedanke war, das wäre so Peak Barcelona, irgendwie jetzt 30 Millionen für einen 35-jährigen Kai Walker auszugeben. Macht das doch. Aber ja, ich glaube, dass ich bin der Meinung, es muss übrigens aus englischer Sicht ein, also Gareth Southgate kann keinerlei Zukunftszusagen über die EM hinaus bekommen, finde ich.
Nee, das definitiv nicht. Andererseits muss ich sagen, ich bin froh drum, dass es so ist, denn es ist Same. Und bleibt weiterhin die Nation, die Top-Nation, der ich jetzt am allerwenigsten gönnen yes. würde. Ich habe einen Tweet gebookmarkt vom 7. März von jemandem. Da ging es, also das war ein Quote-Tweet, oberhalb von einem Videoausschnitt, wo Paul Merson, dieser Trottel-Experte aus England, sagt, I just don't see how we don't win it.
Ihr gewinnt doch nie irgendwas.
France have two players who get into our team. Und der Tweet, den ich einfach gebookmarkt habe, der war auch gar nicht viral oder sowas, war, I have to say, there will be a day when this country of cretins finally win a major tournament, and that day will be my final day involved with this sport. The sport needs these people to fail. Und ich unterschreibe es wirklich komplett. Es ist eine Notwendigkeit, dass dieses Land chronisch weiter scheitert.
Meine Abneigung gegen den englischen Fußball in jeder Form ist bekannt. Und er hört hier nicht auf. Ich sage es seit Jahren. Hauptsache nicht England. Und das gilt ja auch 100%, schließe ich mich da an, auch in diesem Sommer wieder. Der größte Gefallen, den man uns da tun kann, ist Gareth Southgate an der Seitenlinie.
Ja, und ich finde This Country of Cretins auch eine sehr, sehr gute Bezeichnung.
Ja, ich meine, aber Cretin ist natürlich eigentlich ein französischer Begriff, ne?
Ja.
Also umso witziger. Die Engländer sind aber trotzdem alleine wegen der Qualität, die sie eben
natürlich ein Turnierfavorit,
die man im Sommer ganz, ganz klar auf dem Zettel haben muss. Und jetzt ist die Frage, was haben wir noch zu tun?
Wir müssen gar nichts mehr.
Ja,
wir müssen gar nichts mehr, außer sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal jeder Hinweis. Tour-Tickets sind im Verkauf.
Und stellt euch vor, wir hätten das am Anfang gesagt, der Folge.
Stellt euch das vor, wie schön das gewesen wäre. Unsere Tour ist zweigeteilt, hat drei Stationen nach der Saison und drei Stationen nach der EM. Ihr findet Informationen dazu, unter anderem, glaube ich, auch bei uns in den Shownotes. Also schaut euch die gerne mal an. Wir würden uns freuen, euch zu sehen und sagen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschö.